Ihr Lieben, habt ihr eure Hausaufgabe schon gemacht? Einer nickt, wohlwissend. Möchte jemand vielleicht nach vorne kommen? Wir haben ja eine Reihe Mikros und ganz kurz berichten, was er oder sie dabei erlebt hat? Fragende Gesichter. Manche grübeln jetzt, was meint er denn bloß? Habe ich was verpasst? Ist er im falschen Film? Und bei manchen, ist ganz lustig, rutscht der Kopf so runter, zwischen die Schultern. Hoffentlich sieht er mich nicht. Schulische Situation, Hausaufgabe. Also, um eure Anspannung ein wenig zu mildern. Vor fast 2 Monaten, am 31. Juli, habe ich euch gebeten zu überlegen, für welchen einen Menschen, der Jesus noch nicht kennt, du beten solltest. Oder einfach mal ihn einladen solltest oder einen Kontakt herstellen oder vertiefen solltest. Freundschaft, Leben. Eine Person. Also nicht 3, nicht 10, nicht 500. Eine. Erinnert ihr euch? Also vielleicht waren ja nicht alle da, aber die da waren, könnten sich jetzt erinnern. Und ich habe euch gebeten, dass ihr mit anderen, die euch nahestehen oder in euren Kleingruppen, das miteinander teilt und gemeinsam für diese eine Person betet. Also, ich werde euch diese Hausaufgabe noch einmal aufgeben. Passiert ja auch in der Schule manchmal, dass man da noch mal rangeht. Und ihr Lieben, das ist für mich jetzt nicht nur eine Predigteinleitung. Oder so ein kleiner Gag, den man so macht, sondern das ist mir wirklich ernst. Weil ich glaube, dass wir in der Zeit, in der wir jetzt leben, die uns seit Monaten prägt, seit 2,5 Jahren, dass wir erlebt haben, dass unser Horizont an bestimmten Stellen immer enger wurde. Es ist an der Zeit, dass wir unseren Horizont wieder weiten. Dass wir das wieder lernen, weit zu denken, weit zu schauen. Nicht nur auf unser eigenes persönliches Leben und unser familiäres Leben, so wichtig das ist. Ich will es nicht relativieren. Nicht nur auf unsere Gemeinde schauen und dafür sorgen, dass alles sich gut fügt, dass man über die Runden kommt, dass es gestaltet ist. Ich glaube, es ist an der Zeit, die Menschen um uns herum wieder ganz bewusst in den Blick zu nehmen, wahrzunehmen, ihnen zu begegnen. Ich habe das Empfinden, dass wir von Jesus wie auf eine Türschwelle gestellt worden sind. Und wir haben jetzt die Entscheidung, treten wir den Schritt wieder zurück in das Haus, was uns schützt, oder treten wir mutig einen Schritt heraus mit ihm? In den letzten Wochen ist mir in diesem Zusammenhang ein ganz kurzer Text aus dem Matthäusevangelium immer wieder über den Weg gelaufen. Ich habe das nicht gesucht, aber es lief mir über den Weg. Man sagt ja, Zufälle sagen nichts aus über den, der einem den Zufall zuwirft. Richtig? Okay. Gut, und ich möchte euch diesen Text jetzt vorlesen, weil er heute im Zentrum unserer Gedanken stehen soll. Wir finden ihn im Matthäusevangelium, Kapitel 9, die Verse 35 bis 38. Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Ihr Lieben, was Matthäus hier beschreibt in wenigen Sätzen, ist wie eine Zusammenfassung dessen, was er vorher berichtet hat. Und da ist klar geworden, dass Jesus nicht in Kapernaum sich niedergelassen hat. Er hat da gewohnt, aber er ist da nicht die ganze Zeit geblieben. Er hat nicht gewartet, bis die Leute zu ihm kamen. Er hat in Kapernaum auch kein Zentrum für seine Anhängerschaft angemietet. Sondern er machte sich auf und durchzog die Dörfer und Städte Galiläas. Er besuchte ihre Synagogen. Jesus ging also an den Ort, wo die Menschen damals nach Gott suchten. Er ging an den Ort, wo sie miteinander beteten und sich ausstreckten nach Gott. Er ging dorthin, wo sie hofften, dass sie aus dem Wort Gottes heraus Wegweisung für ihr Leben empfangen. Und ganz ehrlich, oft ist es leider nicht so passiert. Dort lehrte Jesus. Und er verkündigte, so schreibt Matthäus, diese fantastische Botschaft vom Reich Gottes. Gottes Königsherrschaft ist euch nahegekommen. Euch, die ihr jetzt kämpft und ringt in eurem Leben, die ihr wie vereinzelt durch die Gegend stolpert. Euch ist Gott mit seiner Herrlichkeit nahe. Die Bergpredigt ist eine einzige Predigt über die Schönheit und die Kraft des Reiches Gottes. Und Jesus heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Also alle körperlichen und seelischen Beeinträchtigungen. An dieser Stelle, ihr Lieben, zwei kleine Bemerkungen. Die erste, es fällt auf, dass bei Jesus Verkündigen und Heilen immer zusammengehört. Wie zwei Seiten einer Medaille. Weil das Evangelium nicht nur das Wissen vermitteln will, Gott ist gut, sondern in die Erfahrung hineinführen will. Gottes Güte ist Teil meines Lebens geworden. Es geht nicht darum, dass Menschen in ihrem Kopf angesprochen werden, sondern in ihrer ganzen Persönlichkeit. Das Evangelium ist nicht dazu geeignet, dass wir immer schlauer werden, sondern dass unser Leben verändert und geheilt wird. Verkündigen und heilen, Wort und Tat, sind bei Jesus eins. Auch bei uns sollte es eins sein. Zweiter Gedanke dazu, zweite Bemerkung. Wenn wir hier und an anderen Stellen davon lesen, dass Jesus alle Krankheiten heilte, dann ist damit nicht gemeint, dass es zu seiner Zeit in Galiläa keinen einzigen Menschen mehr gab, der noch irgendwie krank war. Sondern, dass Jesus der Herr ist über jede Form von Krankheit und über jede Form von Schwäche. Und dass er über allem steht und nichts ihm unmöglich ist. Und nun blickt Matthäus noch etwas tiefer. Er blickt jetzt auf Jesus, auf Jesu Herz, auf seine Motivation, auf das, was ihm im Innersten umtreibt. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Ihr Lieben, sehen und sehen ist nicht dasselbe. Ich kann etwas sehen in der Bedeutung, ich habe es zur Kenntnis genommen. Es ist an mir vorübergezogen. Ja, ich habe es mitgekriegt, aber es ist vorübergezogen. Ich habe ja auch so viel zu tun. Es stürmt so viel auf mich ein. Es ist doch nicht alles, was mich berühren soll. Ich muss mich doch irgendwie schützen. Als Jesus sah, nahm er nicht nur zur Kenntnis, sondern auf sein Herz. Das geht dann tiefer. Schlachter übersetzt, er empfand Mitleid mit ihnen. Luther hat das so ein bisschen altdeutsch noch formuliert, er ist ja auch ein paar Jahrhunderte älter. Es jammerte ihn. Anders, es drehten sich ihm die Eingeweide herum. Das sagt dieses Wort aus. Wir haben so sprichwörtliche Formulierungen, die das ausdrücken. Das ging mir so richtig an die Nieren. Das ist mir auf den Magen geschlagen. Es hat mir das Herz zerrissen. Das meint, es jammerte ihn. Oder er hatte Mitleid. Jesus sah also die Einzelnen in seinem Volk, so wie ich euch jetzt sehe, als Einzelne. Jesus sah sie und sah sie in ihren alltäglichen Kämpfen. Diese Herausforderungen, vor denen sie überlegten zu kapitulieren. Die Sorgen, die sie irgendwie erdrückten, die Enttäuschung, die sich in ihren Herzen auftürmten. Jesus sah auch diese kleinen Siege, an die sie alle Hoffnung hängten. Die Beziehungen, die ihnen gut taten und die Beziehungen, die sie belasteten. Und Jesus sah sie als gesamtes Volk, als das Volk Israel, mit der Suche nach Geborgenheit, nach Erfüllung, nach Friede, nach dem Vater, nach der Nähe zum Vater, mit der Suche nach Orientierung, nach Hilfe in einer krisengeschüttelten Zeit. Die gab es damals auch. Jesus sah, wie die Leute suchten nach Leitung und Klarheit, weil auch damals sich das so erwiesen hat, dass menschenerdachte Wege ganz oft Holzwege sind. Wie Schafe ohne einen Hirten. Die Schafe verstreut über das ganze Land. Niemand fragt nach ihnen, niemand sucht sie. Frage an uns: Wie nehmen wir denn die Menschen wahr, denen wir täglich begegnen? Die wir vielleicht sogar grüßen, ohne deren Namen zu kennen? Wollen wir eigentlich von diesen Menschen mehr wissen? Haben wir die Fähigkeit hinzusehen und mitzufühlen? Als Jesus die Volksmenge sah, jammerte es ihn. Dieses Jammern, das ist mehr als Emotion, das ist mehr als Mitleid, mehr als eine Betroffenheit. Das enthält die Entschlossenheit, in eine Not hineinzugehen und sie zu verändern. Jesus benutzt dieses Wort interessanterweise in vielen seiner ganz bekannten Gleichnisse. Und immer da, wo es um sein Wesen, um das Wesen des Vaters geht und damit auch um unser Wesen. In dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Als dieser barmherzige Samariter den sah, der unter die Räuber gefallen war, jammerte es ihn. Vorher ist ein Priester vorbeigezogen, ein Levit, die ganz frommen Leute der Zeit. Die sind nicht stehen geblieben, die haben dasselbe gesehen wie diese Samariter, aber es ging ihnen nicht ins Herz. Vielleicht hatten sie Zeitdruck. Vielleicht auch die Angst, dass die Räuber noch irgendwo in der Nähe sind. Dieser Samariter sieht, er unterbricht seine Reise, steigt von seinem Esel herab, verbindet die Wunden und organisiert eine weitere Hilfe, sodass der Geschundene heil werden kann. Es jammerte ihn. Oder in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich nenne es lieber das Gleichnis vom barmherzigen Vater. Hat letzte Woche mal drüber gesprochen, ne? Als der Vater Ausschau hält nach dem Sohn und in der Ferne ihn sieht, da jammerte es ihn. Und er steht nicht da und überlegt sich seine Gardinenpredigt, sondern er rennt los. Er rennt los zu diesem Sohn, umarmt ihn, küsst ihn, kleidet ihn neu ein, gibt ihm damit die Würde als Familienmitglied wieder. Ich nehme dich wieder auf in meine Familie, du bist mein Sohn. Es jammerte ihn. Und dann gibt es da noch dieses Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht, einer, der horrende Schulden hat bei seinem Herrn. Und er kann sie nicht bezahlen und fällt vor seinem Herrn in den Dreck und sagt, bitte gewähre mir einen Aufschub, ich will alles bezahlen. Da jammerte es seinen Herrn und er erließ ihm die ganze Schuld. Denn dieses Jammern, dieses Erbarmen pocht eben nicht auf die Begleichung einer Schuld, sondern es findet einen Weg heraus. Als Jesus die Volksmenge sah, jammert es ihn und er verkündigte ihnen, dass Gott ihnen nahe kommt. Er heilte sie und befreite sie und ließ sie erfahren, wie gut Gott zu ihnen ist. Und er spricht zu seinen Jüngern: Jungs, die Ernte ist groß. Paradox, oder? Die Verunsicherung ist groß. Die Krise ist groß. Die Not ist groß. Und all das sieht Jesus, all das schiebt er nicht beiseite, all das ignoriert er nicht. Aber er fügt etwas hinzu. Auch die Ernte ist groß. Im Psalm 46 heißt es: Gott ist eine Zuflucht, unsere Zuflucht und Stärke. Ein Helfer, der sich in Nöten leicht finden lässt. Das hat Gott zugesagt. Ich bin in deiner Not dir nah. Und oft fangen wir an, rumzuwuseln und versuchen, die Dinge selbst zu richten und irgendwie den Kopf über Wasser zu halten. Aber Gott sagt, ich will mich finden lassen. Mein Erbarmen ist mit dir in den Momenten, wo alles an dir rüttelt. Merkt ihr, wieder ist Sehen nicht gleich Sehen. In diesen vergangenen 2,5 Jahren ist ja ganz vieles erschüttert worden. Um uns herum und in uns auch. Orientierung und Hoffnungslosigkeit, die sind nicht nur irgendwo spürbar. Manchmal hat man das Empfinden, es gibt gar nichts anderes mehr als Orientierungslosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Ängste gewinnen immer mehr an Macht. Und wenn wir in unsere Gemeinde schauen, erleben wir, dass sich hier ganz vieles verändert hat. Die Gemeinde als feste Größe zu erleben, ist fast schon ein Ding der Vergangenheit. Schön, dass ihr alle da seid. Und wir merken, es ist vieles im Fluss, es ändert sich. Und Jesus sagt, in all dem, die Ernte ist groß. Wir hören und erleben das im Kontakt mit Menschen, dass sich plötzlich Türen öffnen. Das ist vielleicht nicht das, was wir als Träume von Erweckung haben. Aber es beginnt etwas. Menschen fangen an zu fragen und zu suchen. Und das Empfinden, ich weiß nicht, ob ihr das auch teilen könnt, dieses Empfinden, der Geist Gottes ist dabei, etwas zu bewegen. Die Ernte ist groß. Und die Frage, können wir das sehen? Ihr merkt diese Ambivalenz zwischen großer Krise und großer Ernte. Die beschäftigt mich. Und ich glaube, das, was Jesus uns als Gemeinden und damit auch uns als Kreuzkirche damit sagen möchte, ist, verändert eure Richtung, in die ihr denkt, fühlt und schaut. Setzt Prioritäten anders. Also, nehmt doch aus dem Fokus, aus eurem Mittelpunkt, so eine Form von gemeindlicher Introvertiertheit. Wir schauen auf uns. Wir müssen gucken, wie es uns geht. Und nehmt doch in den Blick eine Welt, die kämpft, die hoffnungslos ist, die verzweifelt ist, die am Abgrund steht. Wechsel unserer Blickrichtung. Die Ernte ist groß, sagt Jesus. Übrigens ist das, was man, wenn man mit Leitern spricht und von ihnen hört, der Heilige Geist in der ganzen Welt gerade sehr stark betont. Liebe Gemeinde, tritt heraus aus der Nabelschau und wende dich dieser Welt zu, in die du gesandt bist. Und noch einmal schaut Jesus genau hin. Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Können wir spüren, was Jesus empfindet bei diesen Worten? Also der völlig ergriffen ist, wenn er die Not dieser Menschen sieht, in dem sich alles regt, der sagt, ich muss hier helfen, ich muss da rein. Er sieht das alles und stellt fest, ich bin allein. Es gibt kaum Arbeiter, keine Erntehelfer. Könnt ihr spüren, was im Herzen Jesu vor sich geht? Das ist nicht nur eine nüchterne Information, die er uns hier gibt. Leute, wenn ihr im Jahr 2022 mal Matthäus 9 lest, denkt mal kurz drüber nach, aber lasst es nicht zu dicht an euch ran. Es geht auch gar nicht darum, dass Jesus seine Jünger von der Seite anschaut und sagt, also ihr habt ja die ganze Zeit nicht zugehört. Ihr habt ja nur falsche Prioritäten gesetzt. Jesus will gar keinen Vorwurf weiter transportieren. Er will gar nichts Schlechtes den Leuten unterjubeln. Er will nur zeigen, was in seinem Herzen passiert. Und das ist eine Sorge um diese große Ernte. Ich habe leider keinen Garten, aber wenn ich einen hätte, ich höre es zumindest von denen, die es haben, und die Beeren reifen und dann kommen die Vögel, ich mag Vögel, dann ist die Sorge groß, dass die Vögel die schöne Ernte wegfressen. Dann braucht es also Leute, die die verscheuchen, Netze, die man drüber packt. Ihr versteht dieses Beispiel. Man sorgt sich um die Ernte. Da ist etwas am Werden. Und das soll stark werden dürfen. Das soll zur Vollendung kommen dürfen. Und das löst bei Jesus eine innere Unruhe aus. Die ist schon fast schmerzvoll. Ein intensives Ringen. Die Ernte ist groß. Seht ihr es nicht? Die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Warum ist das eigentlich so? Und warum bewegt ehrlicherweise uns das auch so wenig? Ich weiß, dass an dieser Stelle man ganz leicht abgleiten kann in Appelle und Vorwürfe. Appelle bringen uns nicht weiter, die verändern nichts, die erzeugen nur Druck. Ich möchte den Gedanken weiterentwickeln, indem ich einfach ein paar Fragen stelle. Fragen, die mich selber umtreiben. Fragen, die meine Fragen sind. Und vielleicht sind es ja irgendwo auch eure Fragen. Warum ist das also so? Eine erste Frage. Lasse ich vielleicht Jesu Worte deshalb nicht an mich heran, weil ich mich in meinem Leben so gut eingerichtet habe? Ich habe meinen Platz gefunden. Ich habe Familie. Ich habe einen Job. Ich habe Beziehungen, die mir gut tun. Und ich bin gut abgesättigt mit den Beziehungen, in denen ich lebe. Es ist gut, reicht, ist okay. Und dieses Wort von Jesus, das dringt deshalb nicht zu mir vor. Nicht, weil ich etwa dagegen wäre. Nicht, weil ich dagegen aufbegehren würde. Nein. Ich bin einfach in meinem Denken, in meinem Fühlen, in meinem Leben so gut eingespurt. Und wenn ich ehrlich bin, am liebsten würde ich wollen, es bleibt auch so. Ist ja alles schön geordnet. Wenn es dir auch so geht, kannst du dir vorstellen, dass Jesus noch weit mehr für dich hat, als das, worin du gerade lebst? Zweite Frage. Reiche ich vielleicht diese Worte von Jesus einfach weiter an andere, weil ich meine, mich betreffen sie doch sowieso nicht. Ich habe keine evangelistische Begabung. Das stimmt jetzt direkt mal. Habe ich nicht. Also ich habe keine evangelistische Begabung, ich kann nicht so gut reden, ich bin biblisch nicht sattelfest und ich bin schon gar kein Theologe. In Klammern, das stimmt für mich jetzt nicht. Aber das Grundgefühl, ich habe diese Gabe nicht. Gegenfrage. Wenn Jesus Arbeiter sucht, schaut er dann nur auf die 10% der Christen, die eine evangelistische Begabung hat? Sagen 90% hört mal nicht hin, das ist jetzt nicht so euer Thema. Ich spreche mir ganz allgemein und hoffe, die 10% hören zu. Soll Jesus so agieren? Ich glaube nicht. Könnte es also sein, dass hinter dem Vorwand, ich habe ja nicht eine evangelistische Begabung, einfach ein Argument steckt, hinter dem ich mich verstecken will. Aus irgendwelchen Ängsten, aus Unsicherheit, vielleicht Bequemlichkeit. Dabei ist Evangelisation, wenn man dieses Wort mal benutzt, eigentlich recht einfach. Nimm einen Menschen auf dein Herz. Lass dich mal darauf ein, dass jemand dir nahe kommen kann. Knüpf mal Kontakt mit ihm und dann sei mal gespannt, was Jesus daraus macht. Das ist das Geheimnis von Evangelisation. Also nicht großartig biblische Zusammenhänge und Vorträge, ein Herz. Und in deinem Herz lebt doch Jesus. Der wird sich schon bemerkbar machen. Und wenn du jetzt denkst, ja, so allein, wir sind Gemeinde, Leute. Wir können es miteinander ausprobieren. Dazu haben wir das Kaffee, dazu wird der Alpha-Kurs wieder stattfinden. Wir hatten und haben dazu wieder Trödelmärkte, das Lichterfest im November. Ganz einfach. Menschen sehen, Kontakt knüpfen, aufs Herz nehmen. Mit der Offenheit, Jesus, was willst du jetzt tun? Dritte Frage. Fühle ich mich vielleicht durch das, was Jesus hier sagt, schlicht überfordert? Die Ernte ist groß, meine Güte. Und ich bin so ein kleines Licht. so ein wirklich sehr kleines Licht, so ein ganz unbedeutendes Licht. Die Ernte ist groß, wie soll das zu schaffen sein? In dem Moment, wo Jesus das ausspricht, versinke ich schon im Boden und denke, boah, ich kann mit solchen großartig idealisierten Vorstellungen nicht umgehen. Wenn du so empfindest, dann erinnere dich an eines. Alle Welt zu Jüngern Jesu zu machen, hat Jesus seiner Gemeinde, weltweiten Gemeinde, als Auftrag gegeben. Dein Auftrag heißt, schau dich um und mach einen zum Jünger. Einen. Nicht drei, nicht zehn, nicht 500. Einen. Vierte Frage. Wehre ich mich vielleicht gegen Jesu Wort, weil ich mit mir noch Wunden herumtrage, die nicht verheilt sind? Erwartungen, in die andere Menschen mich wie in ein Korsett reingepresst haben. Weil es ihnen immer um irgendwelche Sachen ging. Es geht nur um die Sache. Früher hat man gesagt, es geht um die Sache Jesu, so ein Lied. Ich denke, Mann, es geht nicht um die Sache Jesu, es geht um das Leben aus Jesus. Also ein Korsett, eine Sache, aber ich als Person verblasse dahinter. Ich bin gar nicht wichtig, ich habe zu funktionieren. Ich muss ein gut geöltes Rädchen in einem Getriebe sein. Und dann höre ich eine Predigt wie diese jetzt. Und automatisch fahre ich meine Stacheln aus. Immer geht es um die anderen, wann geht es immer endlich um mich? Warum wird mir immer gesagt, was ich zu geben habe? Wer ist denn derjenige, der mir etwas gibt? Wo bin ich? Vielleicht liegen Wunden im Hintergrund. Und wenn es dir so geht, dann wisse, es muss nicht so bleiben. Wir glauben an einen Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Einen König, der sich niederbeugt zu uns, um unsere Wunden zu heilen. Fünfte und letzte Frage. Bleibe ich vielleicht deshalb bei diesen Worten Jesu so zurückhaltend und vorsichtig, weil sich Ernte für mich nach unheimlich viel Arbeit anhört. Die Landwirte, die rackern der Erntezeit ja auch rund um die Uhr. Da gibt es keinen Feiertag, keinen Feierabend, gar nichts. Arbeit von früh bis spät und von spät bis früh. Und ich habe gerade so viel um die Ohren. Ich habe auch gar keine freie Kapazität mehr. Natürlich, keine Ernte gibt es zum Nulltarif. Das ist wohl wahr. Aber was uns Städtern, die ja zu Aldi, Lidl, Netto, Co. und Co. gehen, vermutlich sehr schwer fällt oder was wir uns nicht vorstellen können. Die Leute zur Zeit Jesu und nicht nur die damals haben die Erntezeit nicht nur unter dem Vorzeichen, boah, das ist eine Arbeit, gesehen, sondern vielmehr als eine Freude, eine Dankbarkeit, was alles gewachsen ist und wir dürfen Teil sein, wir dürfen mitgenommen sein, diese Ernte einzubringen. Gott lässt uns nicht nur zuschauen, wir dürfen mit dabei sein. Freude. Dankbarkeit. Nächste Woche ist wirklich Erntedankfest. Ja, da können wir mal anfangen. Ihr Lieben, könnten wir uns diesen Blickwinkel vielleicht zu eigen machen? Gegen alles, was in uns gerade so rumort. Erntezeit ist Zeit der Freude. Das gibt diesem Text plötzlich ein anderes Kolorit, gefühlsmäßig. Es geht nicht darum, dass Jesus sagt, oh, ich habe eine Last und die lege ich auf dich und auf dich und auf dich. Sondern er sagt, ich habe eine Last, aber wenn du dich damit hineingibst, wirst du Freude erleben. Den Reichtum meines Vaters im Himmel wirst du erkennen. Die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Was folgt also für Jesus nun daraus? Jetzt macht euch mal ans Werk, lasst euch rufen und packt endlich mit an. Überraschenderweise nicht. darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Jesus bittet uns nur, betet darum. Nehmt mein Anliegen auf euer Herz. Bringt es so in die Gegenwart meines Vaters. Warum macht er das? Nun, sicherlich nicht nur, weil Gebet immer gut und immer richtig ist und so weiter und so fort, sondern weil Jesus weiß, Gebet verändert dich und dich und mich. Wenn du nah an das Feuer trittst, wirst du erwärmt werden. Wenn du dem begegnest, der die Liebe in Person ist, wirst du nicht kalt bleiben können. Wenn du dem begegnest, der die Not der Menschen gesehen hat und auf sein Herz genommen hat, dann wird dein Herz empfindsamer in seiner Gegenwart. Das lässt sich nicht vermeiden. Es färbt ab. Sein Erbarmen macht dich barmherzig und kreativ, Wege zu suchen zu den Menschen in deinem Umfeld. Erinnert ihr euch noch an das Frühjahr 2020? Lockdown-Zeit. Und die Erdbeeren wuchsen, reiften, wurden rot und der Spargel war zum Stechen bereit. Und die Grenzen waren zu, weil wir im Lockdown waren und keine osteuropäischen Erntehelfer einreisen durften. Das waren auch Landwirte, die gesagt haben, all die Erdbeeren werden vergammeln, der Spargel, den kriegen wir nicht raus, wir müssen was tun. Und dann wurden sie kreativ. Die Landwirte wurden kreativ, die haben dann irgendwelche Unterkünfte gebaut, wo genügend Abstand war, damit sich keiner infizieren konnte. Die haben Flüge bezahlt für Erntearbeiter, die von woanders her kamen. Die haben Studenten angeworben, die wurden kreativ. Aus einem Grund. Die Ernte war es ihnen wert. Ich schließe mit der Frage, was ist dir die Ernte wert? Lass uns an dieser Stelle mal einen kleinen Augenblick stille sein und wir gehen gleich in Lobpreis, aber bewegt diese Frage einmal in eurem Herzen und vor Jesus und dann beten wir Jesus gemeinsam an. Was ist dir die Ernte wert?